Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen, spannenden Persönlichkeiten, die dich ein Stückchen mitnehmen und dich inspirieren. Und heute freue ich mich auf eine Frau, die man im Auge behalten sollte. Warum, das erkläre ich gleich. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Unternehmerin und Autorin, studiert in München Ernährungswissenschaften und gründet 2015 das mittlerweile mehrfach preisgekrönte Startup Foodpark. 2017 wird sie zum Health Hero des Jahres gekürt und 2020 steht sie in der Liste der Top 100 Unternehmer, Unternehmerinnen, die man unbedingt im Auge behalten sollte. Jetzt ist ihr neues Buch auch noch erschienen, Selbstbewusstsein geht durch den Magen und wir haben so viel zu besprechen. Ich freue mich, dass sie hier ist. Hier ist Marina Lommel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass es klappt.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich starte immer sofort mit der Frage, wie war deine Kindheit, wo kommst du her?
Also ich komme aus München und sag mal, wie war meine Kindheit? Gute Frage. Kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Das ist schon eine Weile her. Ich bin in München aufgewachsen und habe München nie verlassen. Habe dann Abi hier gemacht, später Ernährungswissenschaften studiert bis 2015. Und habe schon immer wahnsinnig gerne ganz viele Sachen nebenher gemacht. Also ich hatte quasi in der Schule schon... ich sag mal, ich war nicht zufrieden damit, dass ich nur 5 Wahlfächer haben durfte und nicht 10. Und habe dann auch im Studium gerne noch Zusatzfächer belegt, wie Neurogenetik und Neurobiologie. Und dann war ich noch in der Wissenschaftsredaktion von einem Radiosender und von einer Zeitschrift in der Wissenschaftsredaktion. Ich wollte einfach so wahnsinnig viel machen und habe aber leider feststellen müssen, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Konnte dann aber mit Foodpunk einiges, was mir wirklich Spaß macht, verbinden, nämlich die Wissenschaftskommunikation und die Nähe zu den Menschen, die sich dafür interessieren und trotzdem aber spannende biochemische Vorgänge beschreiben und verständlich und spannend machen.
Warst du gut in der Schule?
War ein Streber.
Ja?
Also eigentlich sollte man das ja gar nicht so abwertend sagen, weil es gibt halt solche und solche Kids, aber es war mir schon wichtig, dass ich gut bin, aber nur, wenn es mich interessiert hat. Also ich konnte in der Range in Latein zwischen einer 1 und einer 6 alles haben und es hing immer davon ab, ob ich gerade Interesse daran hatte oder nicht.
Hast du Freunde gehabt? Warst du so die Coole in der Klasse und trotzdem gut oder waren so alle gegen dich?
Ich hatte meine Gruppe. Also wir waren so 2, 3 Mädels. Wir waren schon engagiert in der Schule, aber wir konnten es auch komplett sein lassen. Wir waren so diejenigen, die die Füße auf dem Tisch hatten. Wir haben Zeitung gelesen während des Unterrichts, wenn wir keinen Bock hatten, haben irgendwie Quatsch gemacht, sind einmal mit dem Tisch hinten, immer wenn der Lehrer sich umgedreht hat zur Tafel, haben wir den Tisch ein Stück weitergerückt, bis wir aus dem Klassenzimmer raus waren. Und waren super stolz auf uns, dass wir mit 14 heimlich Glühwein in unserer Teekanne hatten. Und wir sind mit schwarzen Nietengürteln und schwarzen kurzen Haaren und schwarzen Klamotten rumgelaufen.
Hattest du einen Traum? Also wo dir ganz klar war, hey, okay, also schwarzer Nietengürtel, aber später mal, da werde ich das.
Also ich hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass ich Unternehmerin werde, aber ich hatte schon ein hohes Selbstvertrauen. Ich habe damals viel Theater gespielt. Ich glaube, ich wollte damals vielleicht irgendwas auf der Bühne machen, Theater oder so.
Das
hat mir
ja
echt viel Spaß gemacht.
Du hast ja auch, du warst quasi Kinderschauspielerin auch, gell?
Ja, das ist ein bisschen traurig. Es gibt diesen Wikipedia-Artikel. Und Wikipedia hat ganz strenge Richtlinien dafür, wann du relevant genug bist, um dort aufgeführt zu werden. Und zum Beispiel ist Unternehmer sein oder Autorin sein nicht ausreichend relevant. Darsteller allerdings ist ausreichend relevant. Das heißt, ich darf diesen Fakt niemals löschen, sonst wird der ganze Wikipedia-Artikel gelöscht. Ich habe mitgespielt in Daniel der Zauberer, diesem Film mit Daniel Kübelböck, weil mein Onkel ist Regisseur. Der hat früher ganz viel gemacht mit Fassbinder, ist dann nach Amerika, hat viel mit Andy Warhol gemacht, war eigentlich ganz erfolgreich, bis er dann nur noch ganz schlechte Horrorfilme gemacht hat. Ich glaube, es ist der Mensch mit den meisten Rotten Tomatoes, heißen die, glaube ich. So die schlechtesten Filme aller Zeiten. Oh. Dann kam er zurück und hat gesagt, komm, wir müssen irgendwie einen Daniel Kübelböck-Film machen und hat die ganze Familie eingespannt. Also wir waren alle mit irgendwie involviert und deswegen, ja, ich war Kinderdarstellerin in diesem Film und das steht noch bis heute bei Wikipedia und ich kann es nie wieder löschen.
Aber hat das Spaß gemacht und war das irgendwie klar, so okay, jetzt werde ich Hollywood-Star?
Nee, um Gottes Willen. Nein, das war schon ganz lustig und so. Und ich bin einfach mit diesen Themen Kamera und so aufgewachsen. Mein Papa war Lichtgestalter beim Fernsehen, hat viel Wetten, dass oder Gottschalks
Wow.
Hausparty gemacht oder immer wieder sonntags. Und wir Kids durften immer mit in den Europapark, wenn das gedreht wurde, und waren halt immer irgendwie hinter den Kulissen. Und irgendwie Thomas Gottschalk hat seine Band bei Gottschalks Hausparty Geburtstagsständchen für meinen kleinen Bruder spielen lassen. Das war mega cool. Ich habe das total gefeiert. Dieses bisschen Technische in dieser Kamera, Lichtgestalterwelt, aber irgendwie auch diese Welt, da bin ich irgendwie auch aufgewachsen. Ich habe auch später lang irgendwie beim Fernsehen hinter den Kulissen gearbeitet, bis ich Foodbank gegründet habe.
Wie kamst du dann auf das Thema Ernährung? Vom Nietengürtel zur Ernährung?
Vom Nietengürtel zur Ernährung. Ich habe schon immer wahnsinnig gern gekocht. Also ich glaube, die ersten Versuche so schon vor der Grundschule, da durfte ich was mitschnippeln und habe dann meinen ersten Kuchen in der Grundschule gebacken, der war auch gar nicht so lecker, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir halt irgendwie ganz viel so Kochbücher gekauft und habe dann mal gelesen, ah, ich bin irgendwie an Kochbücher geraten, die Biochemie dahinter erklärt hat. Telefon. Aber bei
Mega
mir kam.
peinlich. Normalerweise mache ich immer alles auf Stumm.
Du, bei
Warte.
mir kam gerade vorhin die E-Mail.
Okay.
Jetzt sind wir quitt.
Also könntest du das vielleicht noch mal sagen?
Ja. Ich habe wahnsinnig
Kochbücher.
gerne. Ja,
Genau.
genau. Ich hab mir dann irgendwann Kochbücher geholt und habe halt darin gelesen, was das mit der Biochemie auf sich hat. Und
Ja,
das
wie
hat mich
kommt man
sehr
denn da drauf?
interessiert, wie das mit Insulin und den Hormonen abläuft. Ich weiß nicht, bin ich drüber gestolpert, hat mich sehr interessiert. Und ich hatte in der Uni, sage ich schon, in der Schule Mathe und Bio-LK und fand das halt irre spannend. Die Genetik und die Logik dahinter und war fasziniert von der Biochemie des menschlichen Stoffwechsels, was da passiert, welche Enzyme daran beteiligt sind, wie die Chemie aufgebaut ist und wie logisch das eigentlich alles ist und wie verzweigt und komplex das dann doch ist. Und habe nach dem Studium, nach der Schule, es ist so lange her, dass ich es nicht mehr aussprechen kann, nach der Schule mir gedacht, Mensch, entweder studierst du Medizin oder Ernährungswissenschaft oder Schauspielschule. Schauspielschule war relativ schnell gekippt und dann habe ich mich für Medizin und Ernährungswissenschaft beworben und wurde bei beidem genommen und habe aber gesagt, Medizin ist mir in vielen Teilen zu weit weg von der Biochemie und vom Stoffwechsel. Also ich möchte vielleicht nicht in den orthopädischen Bereich gehen und Brüche behandeln, sondern ich will wirklich die Biochemie des Menschen, die Physiologie verstehen. Und habe gesagt, da ist das Ernährungswissenschaftsstudium wirklich noch mal mehr meins. Man kann sich das nicht so vorstellen wie so ein Ernährungsberaterlehrgang, wo man lernt die Ernährungspyramide und was ist gesund und was ist nicht gesund, sondern du tauchst wirklich tief ein in den Stoffwechsel und hast halt am Anfang wahnsinnig viele naturwissenschaftliche Grundlagenfächer. Also du gehst noch mal in die Physik ganz tief rein, in höhere Mathematik, dann hast du anorganische und organische Chemie, dann eben die Biochemie, die kommt aber relativ spät erst. Also wir sprechen in diesem Studiengang relativ spät erst über Nahrungsmittel tatsächlich und Physiologie des Verdauungsgangs. Und es geht aber ja zu Beginn im Grundstudium viel um die chemische Naturwissenschaft.
Okay. Hast du dann viel auch an dir selber ausprobiert, nachdem du verstanden hast, okay, das läuft ja jetzt so in unserem Körper ab?
Na, ich glaube, was heißt ausprobiert? Ich glaube, du triffst automatisch andere und bewusstere Entscheidungen, wenn du weißt, was löst welches Nahrungsmittel im Körper aus. Da hast du natürlich dann die kognitive Ebene, die irgendwie mitentscheidet. Und wenn du einfach nur so, ich weiß nicht, wahllos Bock hast, irgendwie die Riesenpackung Chips zu essen, aber auch noch eine andere Möglichkeit hast, dann glaube ich, denkst du schon bewusster darüber nach, habe ich jetzt Lust auf Transfette und den ganzen Quatsch, wo es mir hinterher gar nicht so gut geht? Oder habe ich Lust auf einen leckeren, selbstgemachten Kuchen, der irgendwie mit gesünderen Zutaten daherkommt? Also da kann man ja, es ist ja so, dass gesündere Ernährung und schlau zusammengesetzte Ernährung ganz großen Einfluss hat auf den Körper und es einem wirklich viel besser gehen kann und man viel fitter sein kann. Und da trifft man bewusstere Entscheidungen. Und ich habe ja vorhin schon mal ein Dilemma genannt, dass der Tag für mich immer zu wenig Stunden hatte, weil ich so viele Interessen hatte und so viel wissen wollte. Deswegen habe ich dann schon geschaut, wie kann ich mich denn auch so ernähren, dass ich möglichst auch fit und aufnahmefähig bin und vielleicht meine Leistungsfähigkeit mit Ernährung unterstützen, weil ich da einfach dadurch mehr Zeit haben wollte, spannende Dinge zu tun.
Hast du mal auch so einen Rebell in dir gehabt, wo du gesagt hast, weißt was, ich weiß theoretisch, was hier alles abgeht, aber ich futter jetzt einfach 10 Tüten Chips auf einmal?
Nee, weil Chips mag ich nicht, aber ich bin jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Also ich finde es spannend, wenn man weiß, was das Essen mit einem macht, dass man dann bewusst Entscheidungen treffen kann. Aber ganz ehrlich, ich war jetzt das Wochenende über in Hamburg. Ich mag auch gerne frische Croissants und Franzbrötchen und die esse ich dann auch einfach.
Ich habe bei dir gerade auf dem Instagram-Profil ein Foto gesehen, das fand ich mega. Und zwar du vor 7 Jahren.
Okay, stimmt. Ich habe mal ein bisschen mehr gewogen. Das meinst du.
Magst du das mal teilen? Weil es gibt ja da draußen so viele Frauen, die sich 100%ig von dir inspirieren lassen werden.
Ja, also das stimmt tatsächlich. Ich habe während meines Ernährungswissenschaftsstudiums noch gedacht, es ist Fett ist böse und wenn man jetzt ein bisschen abnehmen will, sollte man mehr Protein und weniger Fett essen und vielleicht nicht so viele Kohlenhydrate. Das war so mein Wissensstand und Glauben damals. Und ich wiege jetzt 60 Kilo, ich habe damals 73 Kilo gewogen und irgendwie ja, viel Stress in der Uni, vielleicht der ein oder andere Liebeskummer, der dazu geführt hat, dass man mal ein bisschen anders gegessen hat und habe dieses Gewicht tatsächlich dann verloren, als ich gesagt habe, ich knapse jetzt nicht mehr beim Fett und muss nicht mehr jetzt die ganze Zeit Sport machen, sondern ich esse mehr Fett, ich esse gesündere Sachen, ich versuche nicht irgendwie nur noch Magerquark und Proteinpulver zu futtern, sondern mehr und mehr nach diesem Foodpunk-Prinzip, mehr gesundes Fett, viel buntes Gemüse, leckeres Essen und vor allem ausreichend Energie, das ist so wahnsinnig wichtig. Jeder würde mit dem Kopf schütteln, was ich jeden Tag an Energie gerade reinspachtel, weil der Körper es halt wirklich braucht. Also ich finde es so tragisch, diese Frauenzeitschriften-Diäten zu sehen, wo dann den Frauen irgendwie 1200 Kalorien empfohlen wird. Da decke ich nicht mal meinen Grundumsatz mit. Das ist so traurig, weil wenn die Frauen dann diesen Standardempfehlungen mit 1200 bis 1500 Kalorien folgen in so einer Frauenzeitschrift, kriegt man automatisch nach einiger Zeit einfach Heißhunger und dann denkt man, hey, ich habe eigentlich zu wenig Disziplin und es ist etwas falsch mit mir. Man kommt aber nicht drauf, dass man vielleicht seinem Körper zu wenig Fett gegeben hat, gutes Fett und zu wenig Energie insgesamt und dass das vielleicht eher die Lösung wäre, zu gucken, nicht wie kann ich möglichst viel abnehmen und möglichst wenig essen, sondern wie kann ich denn genug essen, sodass mein Körper echt happy ist und nicht irgendwie jede 5 Tage Heißhunger kriegt und ich quasi unter der Woche streng bin und am Wochenende dann über die Stränge schlage oder unter der Woche streng tagsüber und abends dann in Anführungszeichen über die Stränge schlage, weil das ist dann einfach nichts, kein Disziplinthema, sondern ein biochemisches Thema, wenn ich meinen Körper quasi absichtlich verhungern lasse mit einer falschen Ernährungsweise, einer falschen Diät mit zu wenig Kalorien, dann wird er sich immer durchsetzen und wird sich die Sachen holen, die er braucht, die Energie.
Wie mache ich es jetzt richtig?
Also du musst darauf achten, dass du wirklich genug isst und dann ist es sehr schlau, dass du schon noch ein bisschen auf Makronährstoffe achtest. Also das sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette, dass die gut aufgeteilt sind. Aber ich denke mal, wenn man sich so gar nicht mit Ernährung befasst, ist eine ganz wichtige Grundlage, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Weil es ist schon so, dass so Industriefood, Chips, Schokolade extra so aufgebaut ist, dass es unsere eigenen Sättigungsmechanismen außer Kraft setzt. Also diese Mischung aus weniger guten Fetten, 50% Fett, 50% Zucker, fast kein Protein, das führt dazu, dass diese körpereigene Sättigung nicht mehr funktioniert und wir essen und essen und essen können und wir werden einfach nicht satt. Ja, man nimmt halt dann zu, weil man am Ende mehr aufnimmt, als man tatsächlich verbraucht. Weil normalerweise kann der Körper das sehr, sehr gut steuern. Und wir verlernen aber diese automatische Regulation meistens schon im Kindesalter, weil wir den Teller aufessen müssen oder halt das Gericht auf den Teller aufessen müssen, weil wir emotionalen Hunger verwechseln mit Hunger auf Nahrung, weil uns das im Kindesalter nicht gut beigebracht wird. Und oder weil wir bewusst getröstet werden mit Süßigkeiten. Und dann verlernen wir ganz schnell dieses natürliche, angeborene Hungersättigungsgefühl. Mhm. Und das kriegen wir nicht einfach so zurück, sondern erst dann, wenn wir wirklich mal gucken, den Körper wieder so ein bisschen eintarieren. Und das versuchen wir auch bei Foodpunk, den Menschen natürliche Nahrungsmittel zu geben in leckeren Gerichten, in leckeren Zusammensetzungen, sodass ich mal wirklich dieses eigene Hungersättigungsgefühl wieder durchsetzen kann. Das dauert aber wirklich eine Weile, bis der Körper wieder quasi mit mir spricht und bis ich wieder lerne hinzuhören, was brauche ich eigentlich wirklich. Und was uns aber auch ganz wichtig ist, es gibt nicht den einen Weg für alle. Also jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen machen wir halt auch individuelle Ernährungspläne, wo du einen Fragebogen ausfüllen kannst und wir wollen wissen, was ist denn dein Ziel, was ist deine Aktivität, hast du Vorerkrankungen, gibt es Lebensmittel, die du nicht essen möchtest, und dann wird das alles individuell berechnet. Aber dann ist es halt auch so, der beste Ernährungsplan, der ist noch nicht alleine ausreichend, weil nur weil ich ihn habe und vor mir habe und Ernährungswissenschaftler den erstellt haben, mache ich es noch nicht. Das heißt, eigentlich 50% unserer Arbeit ist die Motivation und die Leute zu motivieren, bei der Stange zu bleiben, das irgendwie spannend zu gestalten und vor allem lecker zu gestalten. Weil ich kann die Nährstoffe, die mein Körper braucht, in einem super langweiligen, ungewürzten Gericht essen oder halt was Leckeres draus machen und wirklich Spaß haben am Essen. Und das soll sein, dass ich wirklich satt bin, dass ich es genießen kann, dass ich Spaß dran habe und gleichzeitig quasi meinem Körper die Nährstoffe liefere, die er braucht. Weil wenn er mit allem versorgt ist, was er braucht, dann sagt er automatisch viel früher, ja, passt, bin satt und hat nicht diesen unbändigen Heißhunger. Und Essen ist halt viel mehr als nur Kalorienaufnahme. Du hast halt so viele, ja, alles, auf, ja, alles, woraus dein Körper eigentlich
oder satt werden. Geht.
Was meinst du?
Oder satt werden.
Ja, mehr als Kalorien und satt werden, weil alles, woraus dein Körper besteht, das ist irgendwann ein Baustein aus der Nahrung gewesen. Am Anfang aus der Muttermilch oder über die Blutversorgung im mütterlichen Bauch und später halt dann durch die Nahrung, die wir aufnehmen. Weil unsere Zellmembran, also die Haut, alles ist aus Proteinbestandteilen, Fettbestandteilen, Phospholipiden, Aminosäuren und so weiter aufgebaut. Und diese chemischen Reaktionen, also der Stoffwechsel, zum Beispiel Fettverbrennung oder Kohlenhydratverbrennung, in Anführungszeichen, diese Enzyme, die daran beteiligt sind, die brauchen ganz viele verschiedene sogenannte Kofaktoren. Also die brauchen mal ein Magnesium oder ein Schwefelatom, damit sie funktionieren können. Und all das müssen wir quasi mit der Nahrung aufnehmen. Und ich weiß noch wie heute, ich habe damals das Ernährungswissenschaftsstudium, ich habe mich dafür beworben und es gab so einen dreistufigen Bewerbungsprozess. Du musstest einmal natürlich irgendwie die Noten einkalkulieren und das unterschiedliche Fächer haben unterschiedlich gewichtet gerechnet. Dann ein Motivationsschreiben und ein vor Ort Vorstellungsgespräch, weil wir nur 28 Leute dort waren, war das relativ schwer, da reinzukommen. Und in dem Motivationsschreiben hatte ich noch geschrieben, genau das, was ich dir gerade gesagt habe, dass der Körper aus so vielen verschiedenen Bestandteilen besteht, die wir früher oder später mit der Nahrung aufnehmen. Und ich will nicht nur wissen, was passiert, wenn wir gerade so irgendwie versorgt sind, sondern ich will eigentlich wissen, wie gut kann es uns gehen? Für was sind wir biologisch ausgelegt? Wozu sind wir imstande, wenn wir nicht nur irgendwie gerade so genug haben, also nicht krank sind, sondern wenn wir richtig gut versorgt sind? Wenn das alles läuft wie so eine geölte Maschine, wie gut kann es uns dann eigentlich gehen? Also das war so meine Neugier am Anfang des Studiums, mal zu gucken, was passiert mit dem Körper? Wie viel Potenzial haben wir, wenn wir uns mal endlich einfach genauso versorgen, wie es die Biologie für uns vorgesehen hat?
Wie ist Foodpunk entstanden? Aus genau dieser Frage?
Das ist jetzt eine Geschichte, die könnte man so schön erzählen.
Ja, bitte. Wir sind hier so free.
Genau, also man könnte sagen, ich wollte schon immer ein Startup gründen. So war es aber nicht. Also ich war fertig mit der Uni.
Also nicht vom Tellerwäscher zum Multimillionär oder so?
Es läuft sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Also, aber kurz zu den Anfängen. Ich habe mein Studium fertig gehabt, habe parallel noch gearbeitet hinter den Kulissen beim Fernsehen als Aufnahmeleiterin und ich habe gearbeitet in der Wissenschaftsredaktion vom Radio. Und dann war mir langweilig, weil ich hatte kein Studium mehr. Und ich hatte nicht ausreichend 27 Projekte. Und der Name Foodpunk ist mir so 2 Jahre vor Studiumsabschluss eingefallen und dann habe ich mir die Website und die Facebook-Seite gesichert. Und nach dem Studium dachte ich mir so, Mensch, du hast doch da noch eine Seite, du könntest doch mal einen Blog aufmachen, sicher dir doch erstmal das Markenrecht. Dann habe ich mir das Markenrecht gesichert, habe mir für 2000 Euro oder so die foodpunk.com-Seite gekauft, dass ich die auch erstmal habe. Und dann habe ich angefangen, die Dinge zu tun, die ich gerne tue, nämlich über Biochemie geschrieben und ich wollte zeigen, wie spannend es ist, den Körper zu verstehen und Rezepte erstellt, um zu zeigen, wie lecker es ist, wenn ich mich quasi körpergerecht ernähre und habe einfach genau das geteilt, wofür ich gebrannt habe. Und dann haben ein paar Leute sich dafür interessiert und dann hatte diese Facebook-Seite 400 Follower. Dann bin ich zu meinem Chef beim Fernsehen gegangen, wo ich Aufnahmeleiterin war und habe gesagt, Chef, ich mache das jetzt Vollzeit, ich kündige. ich gründe jetzt eine Firma mit meinen 400 Facebook-Followern. Und so ist quasi Foodpunk entstanden. Ich war sofort all in sozusagen, habe da sofort Vollzeit dran gearbeitet, obwohl ich nie gedacht habe, dass das mal irgendwie ein Startup wird. Und habe dann nachts an meiner Website gearbeitet, den Blog verbessert und wurde gefragt, kannst du nicht individuelle Ernährungspläne schreiben? Und habe mich da mal hingesetzt und habe das ausgerechnet und habe gemerkt, wenn ich jetzt für jede Person 90 Rezepte mir neu ausdenke und der Person schicke, dann kann sie es A, entweder nicht selbst nicht bezahlen, weil ich so viele Stunden brauche, dass es keiner zahlen kann, oder B, ich muss ganz einfache Rezepte machen und die sind dann nicht gut, oder C, ich kann das nur so als Zutatenlisten machen und dann ist es irgendwie nicht schön als Rezepttext und mit Foto. Ich wollte aber alles, ich wollte einen richtig coolen Ernährungsplan machen, der gut aussieht, mit leckeren Rezepten und der individuell berechnet ist. Und dann habe ich quasi in Excel meine ersten Kalkulationen automatisiert und die ersten kleinen Baby-Algorithmen geschrieben und parallel ein Rezeptportfolio aufgebaut und es geschafft, dass ich quasi mit der Kombi jedes Rezept, was ich erstelle, maßgeschneidert für jede Person berechnen kann.
Alter.
Und konnte dann halt diese Ernährungspläne anbieten. Und die waren am Anfang halt nur also ein einfaches Word-Dokument ohne Design. Und dann habe ich aber irgendwann, ein Kumpel von mir hat Fotos gemacht. Da haben wir in 3 Tagen 270 Gerichte fotografiert und das.
Und alle auch gekocht und gegessen?
Ja, nicht gegessen. Wir konntest du nicht mehr essen. Wir waren so im Stress. Wir haben so gekocht. Wir haben dann Helfer organisiert und alle haben geschnippelt und so 15 Stunden am Tag. Nur ein Gericht nach dem anderen, ein Gericht nach dem anderen.
Aber ist ja eigentlich voll dein Ding.
Voll mein Ding und danach konnte ich kein Essen mehr sehen. Wirklich, ich konnte danach, glaube ich, ein halbes Jahr lang nichts mehr kochen. Aber dann haben wir quasi die Bilder erstellt und dann sind es sehr schöne PDF-Programme geworden und ich habe halt immer gearbeitet, so in öffentlichen WLAN-Cafés, bei McDonald's im Café oder woanders bei Starbucks oder in meiner kleinen, mit meinem damaligen Freund in der 30 Quadratmeter Bude auf dem Bett, weil das Bett war die einzige Sitzgelegenheit. Da habe ich quasi Foodpunk gegründet. Und dann nach 1,5 Jahren habe ich mir zum ersten Mal ein Büro gemietet und eine Mitarbeiterin eingestellt. Und dann haben wir später die App entwickelt, weil es kann natürlich noch viel individueller gehen, als nur ein maßgeschneidertes PDF zu entwickeln. Du kannst noch gucken nach Allergien. Du kannst so viele Möglichkeiten umsetzen. Und das haben wir dann in der App gemacht. Wir haben 2018 angefangen zu entwickeln und ich als Mathe-Nerd quasi hatte auch meinen richtigen Spaß dran, das ernährungswissenschaftliche Wissen zu übersetzen in informatiktaugliche Algorithmen, die Programmierer dann in Code übersetzt haben quasi und die ganze Logik dahinter aufzubauen und jetzt hast du halt viel mehr individuelle Möglichkeiten in der App. Du kannst deinen Wochenplan selber nochmal zusammenstellen, wenn du ein Gericht öfter essen möchtest. Du kannst Zutaten tauschen und die App berechnet aber die Menge der Zutat genauso, dass es für dich insgesamt wieder passt von den Nährwerten, die du brauchst. Mit einem Klick eine Einkaufsliste für die ganze Woche erstellen. Und wir haben mittlerweile über 4000 Rezepte, weil wir eine eigene Rezeptredaktion haben, die das entwickelt. Und das ist umfangreich und höchst individuell. Und für den Kunden sieht das halt so aus, als hätte ich einfach super leckere Gerichte, die mir Spaß machen und mir schmecken. Und wenn ich eine Zutat tausche, zeigt mir die App, wie viel brauche ich stattdessen von der anderen Zutat. Und ich kann meine Allergien und meine Unverträglichkeiten ausschließen und Krankheiten angeben. Und wir wollen eigentlich, dass der Kunde vor allem Spaß hat, das nachzukochen und dann sieht, es funktioniert und er hat Erfolge. Aber die Erfolge kommen daher, dass es quasi im Hintergrund ganz viel Mathematik und biochemisches Wissen ist.
Das crazy.
Ja, also da könnte ich drin aufgehen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, da die Logiken und Algorithmen aufzusetzen. Und jetzt gucken wir, dass wir immer schneller vorangehen, machen jetzt eine Investitionsrunde, dass wir das Team vergrößern können. Also wir sind jetzt gerade so mit Minijobbern knappe 25 und wollen aber noch deutlich größer werden, weil wir noch so viel vorhaben und so viel für unsere Kunden Cooles machen wollen. Das heißt, wir kümmern uns um eine Investitionsrunde, damit ich ins Team investieren kann und wir noch mehr Softwareentwickler anstellen können und richtig zukunftsorientierte, datenbasierte Ernährung für die Kunden umsetzen können. Und die Kundenbasis ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von uns. Wir haben eine ganz große Community. Wir erreichen jeden Monat 1 Million Menschen. Und alle, die mal einen Foodpunk-Ernährungsplan gemacht haben, können sich in einer internen Gruppe zusammenfinden und da gibt es wirklich Menschen, die sich austauschen, die sich motivieren. Und jeder findet dort jemanden, der schon mal in derselben Situation war und vielleicht ein ähnliches Problem und eine ähnliche Hürde hat und der vielleicht auch schon 2, 3 Schritte weiter ist und so als Inspiration dienen kann. Weil du hast vorhin angesprochen, ich habe mal 13 Kilo abgenommen, aber ich bin jetzt nicht eine Inspiration für jeden. Andere Menschen wiegen mehr, weniger, wollen was anderes erreichen und dort hast du halt in der Community die unterschiedlichsten Menschen und das ist ganz, ganz, ganz viel wert für die Menschen gegenseitig, dass sie sich halt verbunden fühlen und es auch langfristig durchziehen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, der über die Jahre gewachsen ist und uns ganz am Herzen liegt, dass die Leute sich dort gut austauschen und gut verstehen.
Hast du mal gezweifelt? Irgendwie so an dem Ganzen?
Weil
ich meine, es ist natürlich schon mutig. Mhm. Du gehst rein als Studentin, / Aufnahmeleiterin, / Radio, / ich mache alles und mein Tag ist zu kurz. Und jetzt kaufe ich für 2.000 Euro eine Domain.
Ja, also du hattest als Aufnahmeleiter ein gutes Geld. Keine Ahnung, hast du 200 oder 300 Euro Tagesgage gehabt. War für eine Studentin richtig viel Geld. Habe ich gekündigt, habe dann 6 Monate lang gar nichts verdient und dann nach dem 6. Monat...
Hast du keine Angst gehabt da?
Nee. Also, ich hätte immer wieder zu meinen Eltern ziehen können.
Ah, okay.
Und habe damals mit meinem damaligen Freund, ich bin bei dem eingezogen, in die 30 Quadratmeter Wohnung. Wir waren da zu zweit. Das heißt, das war jetzt nach dem Studium eine Zeit, wo ich viele Freiheiten hatte und kein großes Risiko in meinem Empfinden. Weil ich hätte immer noch dann nochmal studieren können, zurück zu den Eltern. Also deswegen konnte ich das einfach machen und habe dann nach 6 Monaten Vollzeit, Foodpunk, Tag und Nacht das erste Mal, glaube ich, 6 Euro verdient. Da haben wir dann haben wir einen Online-Shop aufgemacht für so ein paar leckere Lebensmittel. Ich glaube, vielleicht waren sogar nur 2,99 für eine Schokolade und 4,90 für einen Versand. Und ich weiß noch, wer die bestellt hat. Das war nämlich ein anderer Mitbewerber Online-Shop und ich glaube, die wollten nur gucken, ob ich rechtssicher unterwegs bin. Und bin so erschrocken, dass ich denen sofort die Bestellung geschenkt habe und alles erstattet habe.
Echt?
Ja.
Und dass du irgendwie mal so auf dem Weg an Leute gekommen bist, die dann gesagt haben, hey, was machst du da eigentlich für einen Quatsch? Und du als Frau, Mathematikerin, jetzt redest du hier von irgendwelchen gar nicht.
Nee.
Ich meine, wenn du jetzt gerade so erzählst, dann klingt das so easy und so, ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es ja so viele, ich sage jetzt mal, Startup-Unternehmergeschichten, die erzählen, ey, wir haben Tag und Nacht Blut geschwitzt und ich selber saß in meinem Kinderzimmer und habe Rotz und Wasser geheult und nicht, dass ich das jetzt irgendwie aus dir rausziehen wollen würde, so tell me, aber das klingt bei dir so locker.
Ich habe auch viele Monate nur 3 Stunden geschlafen und 16 Stunden gearbeitet. Und ich habe aber vorher schon so gerne gearbeitet, dass mich das nicht gestresst hat. Also ich habe vorher halt unter der Woche studiert, dann bin ich freitagmittags zum Arbeiten gegangen, habe zwischen Freitagmittag und Sonntagnacht habe ich 40 Stunden gearbeitet, so in Doppelschichten. Oder, krassester Zeitpunkt, ich bin morgens aufgewacht, habe schnell meinen Porridge gegessen damals, bin mit dem Fahrrad in die Uni gefahren, habe währenddessen einen Podcast gehört, damit ich schon was lernen kann, habe dann in der Vorlesung 10 Fingerschreiben geübt, dass ich alles mitschreiben kann, habe dann in der Mittagspause während dem Essen noch irgendwie wissenschaftliche Arbeiten gelesen, bin dann im Auto gefahren, nach München ins Labor. Ich habe damals im Helmholtz-Zentrum gearbeitet. Da ging es um neurodegenerative Erkrankungen. Da habe ich an der Zellkultur gearbeitet, habe dann meine kleinen Zellkulturen behandelt. Bin dann weiter in die Wissenschaftsredaktion, habe dort irgendwie die Themen und die redaktionellen Inhalte für die nächste Zeit besprochen. Bin zurück zum Labor, habe wieder an den Zellkulturen gearbeitet, habe dann im Kofferraum von meinem Auto geschlafen, damit ich morgens vor der Uni nochmal schnell ins Labor kann, bevor ich dann zurück nach Freising in die Uni fahre. Also ich hatte vorher halt auch schon so einen Hang dazu, gerne viel zu arbeiten, einfach weil ich so viele Sachen machen wollte, die ich spannend fand, die ich unterbringen wollte. Das heißt, meine Mitarbeiter später haben das bei Foodpunk dann immer Kamikaze-Aktion genannt, dass ich sage, wir machen das jetzt und wir kriegen es schon hin. Und wenn ich Tag und Nacht arbeiten muss, habe ich halt einfach gemacht.
Ja.
Und es ist tatsächlich, es klingt jetzt so entspannt, weil Foodpunk ist jetzt gerade 6 Jahre alt geworden. Und dieses 6. Jahr war das erste Jahr, wo ich mal ein Wochenende hatte. Also ich habe auch seit der Uni bestimmt 10 Jahre keinen Urlaub gehabt. Und in diesem Jahr, 2021, war ich zum ersten Mal im Februar 10 Tage lang Im Urlaub. Ohne PC und ich habe nicht gearbeitet. Das war das erste
Mal
in 10 Jahren. Das war krass. Ich könnte mich dran gewöhnen.
Ja.
Und ich habe jetzt seit letztem Jahr Wochenenden und Feierabende, weil wir jetzt halt wirklich ausreichend Leute sind. Und deswegen klingt es so entspannt, weil ich gerade echt entspannt bin. Aber es gab in der Vergangenheit durchaus die Zeiten, wir haben mal einen Adventskalender für unsere Kunden gemacht, Low Carb Adventskalender. 2016 im Oktober. Da bin ich Anfang Oktober auf die Idee gekommen, dass ich das mal machen möchte. Leider, in Anführungszeichen, leider zu viel davon verkauft, was wir eigentlich gar nicht umsetzen konnten. Und dann haben wir 4 Wochen lang 10.000 Pralinen per Hand gemacht.
Alter.
3 Wochen Zeit. Vom Design zum Einkauf dieser Kartonage, Rohstoffeinkauf, Rohstoffverhandlung. Wir hatten einen kleinen Pop-Up-Store in München, wo wir Cupcakes verkauft haben. Dann den ganzen Tag Schokolade geschmolzen, gerührt, Pralinen per Hand gemacht. Das sind so lustige Fotos. Nach der Arbeit ist dann noch mein Bruder vorbei, hat kurz mitgeholfen. Meine Mom ist vorbei, hat bis morgens um 3 mit mir so Pralinenformen per Hand gespült. Und ich habe dann irgendwann, als uns die Zeit ausgegangen ist, wollte ich diese Schmelzgeräte nachts nicht ausmachen, weil jedes Mal, wenn du die morgen wieder anmachst, muss die Schokolade 2 Stunden erstmal schmelzen. Ich wollte die anlassen, hatte aber Angst, dass alles abbrennt, also habe ich mir ein Feldbett da reingestellt, in diese blöde Küche mit minus 10 Grad und habe da in Decken und wie heißt das?
Schlafsack
und Decken, danke dir, übernachtet, um immer nachts alle 3 Stunden die Schokolade zu rühren. Und weil uns die Zeit davon gelaufen ist, mein Adventskalender muss halt am 1.12. bei den Kunden sein. Wir haben es irgendwie geschafft.
Da war Hat sich deine Mama mal Sorgen gemacht um dich?
Nö, die hat halt mitgeholfen, so hart sie konnte. Das war echt auch von ihr und von allen in meiner Familie ein echt krasses Commitment. Mein damaliger Freund ist manchmal, wir hatten noch jemand, der nach unserer Rezeptur Cupcakes gebacken hat, der ist manchmal nachts um 1 da noch hingefahren, hat die Rohstoffe geholt und die Ware geholt für den nächsten Tag. Das war ein Ritt und da bin ich wirklich auch durch den Großmarkt manchmal morgens um 6 gegangen und dachte mir nur so, du schaffst noch einen Schritt. Und duschen war auch nur noch so morgens in die Badewanne legen und so Wasser drüber laufen lassen. Weil da, also solche Startup-Geschichten gibt's auch und da gibt's einige, so Messen 4 Wochen am Stück, wo du einfach nicht mehr kannst, weil du hast keine Kraft mehr. Und dann die nächste Messe. Und dann von Frankfurt mit dem Sprinter nach München hier alles ausladen, kurz was essen und weiter nach Wien im Auto zur nächsten Messe. Also war ich schon auch echt am Ende. Aber ich finde das dagegen mein Leben mit Wochenenden gerade total entspannt.
Es macht aber ja auch Spaß, so dieses, ich nenne das immer ganz liebevoll Rockstar-Life, wenn du einfach stundenlang Tage, Nächte einfach
durch. Mir hat das auch richtig Spaß gemacht. Also ja. Ich habe das wirklich, also es gibt auch Zeiten, wo es einfach anstrengend wird und wo dir wirklich nicht alles Spaß macht. Oder bevor wir die App gelauncht haben. Oder zum Launch der App, da haben wir unser Geschäftsmodell komplett geändert, von einmal PDF verkaufen hin zu einem Mitgliedschaftsmodell.
Clever. Und
dann hast du halt auch Mitarbeiter, die du jeden Monat zahlen musst. Also du hast echt auch Zeiten, in denen ich ganz schön geschwitzt habe und ich auch eine ganz neue Verantwortung hatte. Und ich habe aber nie gedacht, dass ich das aufhöre oder dass das eine Fehlentscheidung war. Ich habe halt, es gab vielleicht mal Zeiten, wo du nicht wusstest, wie kann es jetzt weitergehen? Wie ist es? Was genau ist die Lösung? Aber ich habe halt weitergemacht und hatte auch echt Unterstützung und wir sind jetzt 3 Gesellschafter. Und
wie war das für dich so, in dieses Unternehmertum hereinzuwachsen? War das herausfordernd? Oder ist das auch mal so easy peasy schnell aus der Hüfte rausgekommen wie jetzt die Physikformel? Und noch inkludiert in die Frage, das ganze Thema Führung und Teamaufbau und so weiter.
Ja, finde ich total spannend. Das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Es ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil meine Mutter hatte einen Laden und ich bin quasi geboren worden und danach ist meine Mama mit mir unterm Arm zurück in den Laden und da bin ich aufgewachsen. Und wir durften ganz früh Ware sortieren und durften dann vor dem Laden irgendwie Flohmarkt spielen und haben immer schon dieses verkäuferische miterlebt und Selbstständigkeit von meinen beiden Eltern. Das ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Und ich hatte spannenderweise, bevor ich daran gedacht habe, jemals ein Startup zu gründen, Biografien von Steve Jobs oder Sheryl Sandberg liegen innen verschlungen. Und ich fand das so interessant und so spannend. Und ich wollte immer irgendwie erfolgreich in dem Beruf sein und mich reinhängen und committen bei dem, was ich mache, wusste aber nicht, dass ich selber was gründe. Dann waren aber natürlich die ganzen Startup-Bücher, die ich mal gelesen habe, irgendwie von Vorteil. Und die erste Mitarbeiterin, da habe ich mich wirklich lange drum gedrückt, 1,5 Jahre, bis ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich weiß noch, mein damaliger Freund meinte so, was soll die denn die ganze Zeit machen? Willst du die wirklich Vollzeit anstellen? Ja, also ich habe sie angestellt, weil das einfach die Arbeit nicht mehr allein zu bewältigen war. Und so kamen dann Stück für Stück weitere Mitarbeiter dazu. Und das Schönste ist halt einfach, wenn du den Mitarbeitern nichts mehr beibringen kannst, sondern wenn die Skills mitbringen, die es vorher nicht gab im Unternehmen. Mhm. Und jetzt sind wir irre gut aufgeteilt, haben einen Foodstylisten, eine Mediengestalterin, eine Journalistin, Software-Developer, die halt alle Skills haben, die ich kann mich mit denen unterhalten, aber die bringen halt noch mal mehr mit ins Unternehmen und das finde ich so spannend. Also du musst eigentlich immer Menschen einstellen, die smarter sind als du selber. Mhm. Und die ersten Mitarbeiter waren aber schon quasi in einer Assistenzrolle und ich habe die Ernährungspläne erstellt mit dem System, was ich da entwickelt hatte. Und das war für mich der größte Schritt, diese eine Position abzugeben. Also die Ernährungsplanerstellung abzugeben. Mhm. Und da habe ich dann auch Ernährungswissenschaftler gefunden. Das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen, die das machen, auch Ernährungswissenschaften studiert haben, wirklich halt jahrelang den menschlichen Stoffwechsel mal auswendig lernen mussten. Auch wenn man davon nicht jedes Detail im Alltag braucht, dann hat man die richtige Antwort im richtigen Moment, wenn irgendein Kunde ein Problem hat. Und ich habe gemerkt, die können das richtig gut und das braucht mich da gar nicht. Und dann habe ich auch quasi das Letzte, an dem ich mich noch festgehalten habe, ich habe mich wirklich festgehalten und dachte, das kann nur ich. Und als ich aber gesehen habe, es läuft super, habe ich gesagt, gut, ihr könnt es super, die Ernährungspläne erstellen. Und jetzt versuche ich aktiv wirklich mich quasi auszuradieren aus der Firma, aus dem Operativen, weil ich immer viel zu tun habe. Oder sowas wie heute, wir zeichnen einen Podcast auf, ich gebe nachher noch ein Seminar. Da kann ich nicht ins operative Geschäft eingebunden sein, weil dann müssen alle auf mich warten. Das heißt, ich bin jetzt einfach zuständig dafür, Teams zu schaffen, Netzwerkstrukturen, Prozesse, damit die Mitarbeiter untereinander effizient kommunizieren und arbeiten können. Und ich baue das sozusagen auf. Und klar, ich kümmere mich sowas um Investorenrunde, aber auch da habe ich jetzt alle Kollegen eingespannt, weil jeder soll am Ende auch das Gefühl haben, es ist sein Verdienst. Jeder hat einen Part am Pitch-Deck, wo er Studien recherchieren soll, wo er Zahlen aufbereiten soll. Das soll wirklich auch ein Teamwork sein. Und bei mir geht es halt um Business Development und um Finanzierung und die Steuerung des Ganzen. Mitarbeitersuche natürlich auch und das Netzwerk, die Prozesse schaffen. Und das finde ich spannend. Am Unternehmen arbeiten. Wie du sagst, nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Das ist definitiv ein Prozess und das ist eine Lernkurve, die man durchmachen muss. Ich finde es so spannend, weil ich tatsächlich jetzt bis auf meine Seminare, die ich immer dienstags halte, nichts mit Ernährung zu tun habe, sondern nur mit Excel-Tabellen, die ich ja sehr gerne mag, mit Finanzplan, Investoren, Geschäftsentscheidungen, Gesellschafter-Meetings. Und ich mag das total gerne. Aber macht mir richtig viel Spaß.
Musstest du schon mal jemanden kündigen?
Ja.
Wie war das?
Es war nicht leicht, aber richtig. Und im Endeffekt ist es jetzt natürlich meine Verantwortung, Teams aufzubauen, aber auch sich fair und sachlich zu trennen, wenn das nicht funktioniert. Und so wie ein Mitarbeiter sich quasi entscheiden kann, auch einen neuen Weg einzuschlagen, muss ich auch in der Lage sein können, zu sagen, der Weg geht so gemeinsam nicht weiter. Und ich nehme das nicht persönlich. Nein, wir hatten auch Mitarbeiter, die ich glaube, eine, die mal von sich aus gekündigt hat, weil sie umgezogen ist und eine tolle neue Chance hatte, das ist natürlich wunderbar und das unterstützen wir dann auch. Mhm. Oder zwei Mitarbeiterinnen, die in Mutterschutz gegangen sind, die von uns allen Support bekommen haben, weil wir am Ende, das ist mir schon wichtig, eine Firma sind, die nicht nur für Shareholder oder Kunden da ist, sondern auch für die Mitarbeiter. Und ich nehme aber gar nichts persönlich. Am Anfang Kundenfeedback, das habe ich persönlich genommen, ich konnte nicht schlafen. Ich lese mittlerweile keine E-Mail mehr mit einem Unterton, sondern halt einfach die Informationsebene raus und kann dann vielleicht auch mal relativ hart schriftlich diskutieren, weil ich selber diese emotionale Ebene in E-Mails nicht mehr habe. Nehme nichts persönlich.
Ist aber ja auch ein Prozess, oder? Weil, ich meine, das ist ja dein Baby und dann ist da plötzlich jemand, also das war bei mir immer so. Oder vielleicht bin ich da immer noch im Prozess, wo ich mir gedacht habe, hey, ich bin doch das Produkt oder das ist meine Idee und das sind meine. Und dann gibt's da so Penner, die denken, sie müssten hier und das stimmt doch so nicht. Und
ja, doch, kann ich nachvollziehen. Also das erste Mal, als unser Produkt oder ein Teil des Produkts kopiert wurde, das hat mich schon emotional mitgenommen. Das waren Menschen, die, denen habe ich gerne meine Ernährungspläne gezeigt, habe die da eingeführt. Wir waren bekannt. Und dann wurde das Konzept sehr ähnlich nachgeahmt. Das hat mich schon getroffen. Mittlerweile stehe ich aber dazu anders. Also ich kenne Menschen, die sagen, oh, was fällt denen ein? Das haben die kopiert. Mittlerweile denke ich mir, ja schön, wenn ihr damit beschäftigt seid, uns zu kopieren. Herzlichen Glückwunsch. Dann,
wir sind eh besser.
Nee, guckt euch gerne alles an. Während ihr eure Zeit darauf verschwendet, unsere Sachen nachzuahmen, sind wir schon intern 3 Schritte weiter. Und die Zeit, euch mit euren eigenen Ideen zu beschäftigen, die nehmt ihr euch gerade, weil ihr seid ja damit beschäftigt, uns zu kopieren. Deswegen. Ich vermeide auch wirklich, klar, man muss Mitbewerber analysieren, aber ich vermeide da zu viel reinzugucken, weil ich will eigentlich unabhängig auch unsere eigenen Ideen umsetzen.
Hey, parallel zu deinen 27-Stunden-Tagen hast du zufälligerweise auch noch 5 Bücher geschrieben. Mhm. Hast du das auch im Kofferraum schlafend gemacht oder neben der Schmelzmaschine mit einer Hand oder wie hast du das gemacht?
Nee, aber relativ viel im Bett tatsächlich. Also ich habe das erste Buch geschrieben 2016, dann kam ein Verlag auf mich zu und hat gesagt, hey Marina, dieses Ernährungskonzept, was du da hast, kann man da ein Buch draus machen? Fand ich total interessant, weil ein Verlag, der mich anschreibt, da hatte ich gerade vielleicht schon die erste Mitarbeiterin oder gerade noch nicht. Vielleicht hatte ich auch erst nur Praktikanten. Da hatte ich nämlich früher Praktikantinnen, bevor ich das Büro hatte, mit denen habe ich immer in Cafés gearbeitet und halt irgendwo bei mir auf der Couch oder so. Und das erste Buch ist dann entstanden. Und ja, ein Buch ist immer nachts und Wochenendstunden. Das kannst du nicht anders machen. Und dann ist das zweite Buch entstanden und dann ist das dritte Buch entstanden. Und das vierte Buch gemeinsam mit Co-Autorinnen im Bereich ketogene Ernährung. Und dann habe ich mir gesagt, Marina, du schreibst nie wieder wirst du ein Buch schreiben, weil du weißt ganz genau, du hast halt kein Leben mehr. Das muss man so sagen. Also ich war halt abends nach der Arbeit, war schon ein anstrengender Tag, ein Startup aufzubauen, ist jetzt auch kein 9-to-5-Job mit 40 Stunden die Woche, sondern durchaus mehr. Und habe mich dann ans Schreiben gesetzt und am Wochenende. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe viel im Bett geschrieben. Ich saß tatsächlich immer mit dem Kissen hinterm Nacken, Laptop auf dem Schoß, in dem Bereich, weil da konnte ich stundenlang ohne Nebengeräusche, ohne meinen Partner, der im anderen Zimmer vielleicht irgendwie ferngesehen hat, in meiner kleinen Bubble konzentriert in diesen Flow reingelangen. Also Buchschreiben ist wirklich ganz, ganz viel Flow und vielleicht die richtige Musik. Ich habe da so binaurale Beats, die sind super für die Konzentration. Und dann muss man sich da wirklich stundenlang hinsetzen. Und auch beim neuen Buch, es war natürlich wieder so, dass ich dann parallel kein Leben klingt so doof, weil ich mag es eigentlich nicht zu sagen. Es gibt diese Work-Life-Balance. Es ist ja mein Leben. Und ich mache, weißt du, wenn jemand Bock hat, bouldern zu gehen, ich habe halt Bock, ein Buch zu schreiben. Seine Zeit kann man ja unterschiedlich stark füllen. Aber es ist dann schon so, dass ich vielleicht andere Sachen, die ich gerne machen würde, wie sonntags brunchen gehen, in dem Zeitpunkt, in dem Zeitrahmen, wo ich das Buch schreibe, nicht machen kann. Also damit freut sich dann schon auch, die Zeit wieder anders zu füllen, auch wenn alles natürlich ein Leben ist. Und wenn man gut auf seine Regeneration achtet, ist das durchaus machbar. Und ich habe dieses Buch geschrieben.
Selbstbewusstsein geht durch den Magen, mit der richtigen Ernährung zu mentaler Stärke und dem Körpergefühl deines Lebens. Wow.
Ja, ich wollte keins mehr schreiben. Und da war ich auf einem Event in München und plötzlich stand eine Frau hinter mir und die hat gesagt, hey, du bist doch die Marina. Ich kenne dich von Instagram und deine Startup-Story ist so inspirierend, wie du dich auch entwickelt hast. Möchtest du nicht ein Buch schreiben beim GU-Verlag? Und ich so, okay, der GU-Verlag, das ist, kennt man ja, jeder Ratgeber kommt irgendwie von dort, das ist der Marktführer im Bereich Ratgeber. Und dachte ich mir so, okay, höre ich mir mal an, dann waren wir essen und dann meinte sie, kann man denn nicht noch was anderes machen mit Ernährung außer abnehmen? Hat die vielleicht einen Einfluss auf Selbstbewusstsein und so weiter? Und ich dachte mir so, ja, endlich. Ich musste die ganze Zeit Bücher zum Abnehmen schreiben. Endlich kann ich mal über all die Dinge sprechen, was für enzymatische Mechanismen daran beteiligt sind. Welche Hormone wie gesteuert werden. Und dann ist nach vielen Iterationen des Konzepts des Buchs so entstanden, wie es jetzt entstanden ist, in 5 Kapiteln. Wir sprechen da über Happiness, Regeneration, Konzentration und andere Themen. Und jedes Thema ist quasi gegliedert in die biochemische Ebene. Also am Beispiel von Happiness kann man sagen, es gibt gewisse Glückshormone, Serotonin, Dopamin, die uns happy und zufrieden machen. Und die brauchen aber gewisse Baustoffe, dass die überhaupt gebildet werden können. Und wenn ich diese Baustoffe nicht besitze und einen Mangel habe, kann mein Körper tatsächlich nicht ausreichend Serotonin zum Beispiel bilden. Und das heißt, es geht jetzt darum in dem Buch, es geht mir darum zu erklären, was brauche ich denn eigentlich und wie kann ich das aufnehmen und wieder, wie schauen leckere Rezepte aus, mit denen ich quasi meine Serotonin-Bausteine aufnehmen kann. Dann ist es aber auch so, die Biochemie alleine reicht nicht. Also wenn ich jetzt die Top-Biochemie habe, super versorgt bin, aber ich fokussiere mich auf der mentalen Ebene immer nur auf die negativen Dinge im Leben, dann hilft mir die super Biochemie nicht. Das heißt, es gibt für jeden dieser Themenbereiche eine Untergliederung in die Biochemie, dann in die Mindset-Ebene. Also wie schaffe ich es wirklich, meinen Fokus zu verändern und das Positive zu sehen? Wir hatten bei Foodpunk zum Beispiel echt auch intensive Rückschläge, über die ich nie groß spreche, weil die sind halt intern bei uns und wir haben dafür viele andere Dinge geschafft. Und für mich ist das nie ein Rückschlag, sondern ein weiterer Versuch. Und wenn der nicht klappt, klappt halt ein anderer Versuch in einem anderen Bereich. Mhm. Und man lernt neue Skills unterwegs, während man das versucht. Und das ist eine Lernerfahrung. Und da versuche ich auch eben den Menschen beizubringen, wie sie ihren Fokus verändern können und quasi aktiver an ihrem Glücklichsein arbeiten können. Also immer Biochemie, Mindset plus die passenden Rezepte in diesen 5 Themenbereichen.
Magst du mal einen kleinen Einblick geben, wie konkret da so eine Verbindung aussieht? Verbindung Körper, Gefühl, Selbstbewusstsein, Magen, Ernährung, Mindset, wie spielt das alles so miteinander zusammen? Halt zurück in die Kamera. Wir machen das auch auf YouTube hier.
Okay.
Superschön. Selbstbewusstsein geht durch den Magen. Mega. Glückwunsch.
Ja, perfekt. Übrigens. Ja, danke schön. Also gut, dass du es mit der Kamera sagst, weil ich spreche immer so mit mir selber und ich gucke dann automatisch immer in die Luft, dann hätte ich mehr in die Kamera geguckt, aber alles gut. Warte mal. Also wir haben hier quasi Happiness, Confidence, Regeneration, Deep Focus, Resilience und ein Abschlusskapitel, wie man die Menschen entlassen kann. Und ja, also am Bereich Happiness habe ich es, glaube ich, schon so ein bisschen erklärt. Also du hast einmal diese Glückshormone, zum Beispiel das Serotonin oder Dopamin, die gewisse Baustoffe brauchen. Und wenn diese Baustoffe fehlen, kannst du halt dieses Glücksempfinden im Gehirn gar nicht so auslösen, wenn ich dieses Hormon nicht in ausreichender Menge habe. Gleichzeitig brauche ich eben die richtige Einstellung. Und bei Regeneration ist es so, es gibt gewisse Stresshormone, zum Beispiel das Cortisol, was uns sehr aufputscht, oder Adrenalin. Und wenn wir die nicht gut abbauen können, dann sind wir immer unter Strom. Das heißt, einmal auf biochemischer Ebene erkläre ich, welche Enzyme sind daran beteiligt, diese Stresshormone wieder abzubauen. Und auf der Mindset-Ebene, wie kann ich vielleicht auch aktiver regenerieren? Wie kann ich mich von diesen ganzen Sinneseindrücken, die wir jeden Tag um uns rum haben, ein bisschen isolieren und regenerierter und fokussierter durchs Leben gehen? Und mich vielleicht nicht so passiv briesen lassen, sondern aktiver schaue, was möchte ich denn wirklich machen? Und das spielt immer beides zusammen. Bei was?
Bei also ich frage immer, eigentlich würde ich insofern noch so viel mehr fragen, aber wie funktioniert das jetzt zum Beispiel, dass ich mich von der ganzen Außenberieselung nicht so beeinflussen lasse?
Boah, das ist wirklich Übungssache. Also ich würde vielleicht, also erstmal das Allerwichtigste ist am Smartphone, die ganzen Push-Benachrichtigungen ausschalten, weil das interessiert dich nicht, die nächste Instagram-Kommentar und E-Mail und Spiegel-Online-Eilmeldung, man kriegt das meiste dann schon irgendwie mit. Also die meiste Zeit des Tages habe ich, also wie jetzt, einen Flugmodus drin oder bitte nicht stören an, und bei jeder App habe ich auch die Push-Nachrichten deaktiviert, weil du willst auch die
bei aktiv... WhatsApp und so?
Ja.
Oh, das ist cool. Ja.
Weil jeder Ton ist so ein kleiner Trigger für dein Stresssystem. Und dann geht so, das könnte spannend sein. Du willst da reingucken. Und das ist traurig, weil lieber suchst du dir halt aktiv Zeiten, wo du nachliest Nachrichten, wenn es dich interessiert. Ich höre zum Beispiel jeden Morgen das Handelsblatt Morning Briefing, weil es mich interessiert. Oder ein anderes Morning Briefing, um so meine, ja, wirtschaftliche und politisches Update zu haben. Aber muss jetzt nicht die ganze Zeit auf Twitter und auf Spiegel Online und hier und da gucken, was passiert denn gerade. Mhm. Und auch bei WhatsApp, die meisten Menschen bringen dich nicht um, wenn du vielleicht nach 4 Stunden und nicht nach 4 Minuten antwortest. Und wenn was wichtig ist, weiß auch jeder von meinen Kollegen, können die mich telefonisch erreichen. Also das ist meistens dann an. Oder du kennst ja den Bitte-nicht-stören-Modus, wenn man zweimal anruft, dann kommt man da auch durch.
Ja.
Und wir haben auch einen Teamchat mit Slack und auch da gucke ich, dass ich bewusst reinschaue und mich nicht den ganzen Tag berieseln lasse. Weil dann ist das Gehirn unter Dauerfeuer. Und man hat spannenderweise auch in der Studie rausgefunden, an Studenten, die Prüfungsleistung wird schlechter, wenn das Handy nur auf dem Tisch liegt. Das muss nicht vibrieren, das muss keine Töne von sich geben. Allein, dass du es siehst, stresst dich unterbewusst, weil wir so darauf konditioniert sind, dass wir die ganze Zeit gucken wollen, was passiert jetzt.
Und wie kriegen wir es ernährungstechnisch hin, dass wir ruhiger werden, beziehungsweise, also ich glaube, es gibt ja auch eine Verbindung zwischen Selbstbewusstsein und Ruhe oder innere Ruhe
klar.
Und Selbstbewusstsein.
Wenn du nicht regeneriert bist, dann fehlt dir die komplette Kraft, auch ja, kraftvoll, energiegeladen und selbstbewusst durch den Tag zu gehen. Und im Bereich Regeneration ist zum Beispiel dieses Stresshormon Cortisol ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich das abbauen will, dann ist zum Beispiel Magnesium sehr relevant. Und ich brauche, kann entweder magnesiumreiche Nahrungsmittel zu mir nehmen oder, was ich meistens empfehle, tatsächlich, wenn man sehr gestresst ist, so ein pures Magnesiumcitrat, was man abends nochmal zusätzlich als Supplement nimmt, weil wir da vielleicht zu wenig haben. Und es hilft einfach bei einem regenerativen Schlaf. Und der wiederum, der regenerative Schlaf, ist wichtig, dass ich auch langfristig frisch und jung aussehe. Also man sagt immer in Anführungszeichen Schönheitsschlaf, den gibt es wirklich, weil es werden nachts Wachstumshormone gebildet, die normalerweise im Alter abnehmen und die dazu beitragen, dass die Haut irgendwie glatter bleibt und man konzentrierter ist und das Gehirn besser funktioniert. Und,
aber du hast jetzt ja nicht so viel geschlafen, so die letzten Startup-Jahre, oder brauchst du nicht so viel Schlaf?
Ja, das ist vielleicht der Rebell, wo du vorhin gesagt hast, wenn man alles weiß, macht man dann alles richtig? Nein, also das ging schon auch an die Substanz. Also da im Pop-Up-Store auf dem Feldbett zu schlafen und irgendwie nur 3 Stunden die Nacht, und das ist auf jeden Fall nicht gesund. Und ich weiß auch, woher ich meine grauen Haare und Augenringe habe. Und die ersten kommen nämlich schon. Ich kann jedes Einzelne. Zum Glück. Ich kann aber jedes einzelne graue Haar ganz genau zuordnen. Ich weiß, woher ich es habe. Hart erarbeitet. Und da bastle ich gerade dran, was man dagegen machen kann. Und es ist sicherlich gesünder, wenn du das Wochenende über in die Natur gehst und abends einfach mal runterkommst. Es ist aber nicht unbedingt gesünder, Netflix zu binge-watchen, statt abends nochmal eine sinnvolle Aufgabe am PC abzuarbeiten. Also das ist wahrscheinlich beides gleich. Und da kann ich mit dem einen irgendwie mich beruflich voranbringen und das andere ist berieseln lassen. Kann aber auch schön sein, dass ich halt eine spannende Serie verfolge. Es wird nur dann schade, wenn man sich einfach so sinnlos berieseln lässt und da gar keinen Mehrwert draus zieht. Und ich habe auch 4 Jahre gar keinen Sport gemacht und habe 2019 angefangen, mal wieder zu trainieren, was mir echt gut tut und wo man auch ehrlicherweise sagen muss, man kriegt es schon unter. Also ich war einfach 4 Jahre, ich wollte jede Sekunde nutzen zum Arbeiten und das ist sicherlich nicht der auf kognitiver Ebene sinnvollste Weg, und das mache ich aber jetzt. Also jetzt gucke ich wirklich auf ausreichend Schlaf und Regeneration und habe da einen ganz guten Weg gefunden, weil das ganze Startup-Geschehen ist ja kein kurzer Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und da muss ich vor allem auch darauf achten, dass ich lange leistungsfähig und fit bin. Und früher ging es halt viel mehr darum, dass es ging um die eingesetzte Arbeitszeit meinerseits. Also so habe ich mehr gearbeitet, hatte ich mehr geschafft. Jetzt mittlerweile geht es mehr um die Qualität meiner Entscheidungen. Und wenn ich besser regeneriere, kann ich wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen.
Wer sollte dein Buch lesen?
Das Buch, es richtet sich schon in erster Linie an Frauen, weil ich viel aus meiner eigenen Erfahrung erzähle. Es geht auch um die Unterschiede vielleicht in unserem selbstbewussten Verhalten zwischen Frauen und Männern. Und ich war früher halt irre schüchtern. Und ich versuche, jungen Mädels und jungen Frauen da so ein bisschen Inspiration zu geben, wie schön das Leben auch ist, wenn man sich nicht mehr im Weg steht. Und da geht es zum Beispiel auch ums an sich selbst kritteln. Also wie viele Frauen sagen, wenn ich noch 2 Kilo abnehmen würde, so habe ich auch als Teenie gedacht, dann ist mein Leben endlich super perfekt und dann ist alles toll. Und da geht man so vielen schönen, lebenswerten Situationen aus dem Weg, wenn man an sich selber am Rummäkeln ist. Deswegen lasse ich auch die Leser und Leserinnen am Anfang einen Vertrag unterschreiben, wo sie sagen, hey, ich bin ab sofort nur noch mein Teampartner und ich passe gut auf mich auf und ich bin gut zu mir. Und ich kann meine Ziele erreichen, aber nicht, indem ich mich runtermache, sondern indem ich mich anfeuere wie der beste Cheerleader überhaupt und mein eigener Teampartner werde. Und ich habe auch aber einige Männer jetzt gehabt, die das Buch gelesen haben, die das auch irre inspirierend finden, weil man vielleicht auch manchmal noch seinen Weg finden möchte in mehr Selbstbewusstsein oder einfach ein energiegeladeneres Leben.
Du hast, super schön übrigens, finde ich, total inspirierend.
Danke.
Du hast noch geschrieben, weil ich konnte vorhin kurz in der Buchvorschau reinspitzeln. Und irgendwo habe ich gelesen, dass du dich ganz lange so gefühlt hast, wie wenn du eine innere Handbremse hast oder ganz viel so irgendwie gebremst ist und du stehst an derselben Stelle, obwohl du so viel tust. Da mehrere Fragen auf einer Frage rein verschoben, hattest nur du das Gefühl und alle anderen haben gesehen, wie mit Speedy du vorangehst, während du halt ungefähr studierst und so, haben wir jetzt drüber gesprochen. Und eigentlich war es gar nicht so, oder war es wirklich so, dass du gemerkt hast, ich blockiere mich noch so intensiv und eigentlich könnte ich schon längst ganz woanders sein und diese Handbremse gelöst haben. Macht das Sinn?
Ja, also ich habe wahrscheinlich schon immer viel gemacht, so jetzt, wenn mein Umfeld mich betrachtet hat, aber ich habe viele Chancen nicht ergriffen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin vielleicht noch nicht ready dafür. Gar nicht im Startup-Kontext, sondern früher so 16 bis 25 vor der Firma. Und das fühlte sich dann schon an wie eine angezogene Handbremse, weil du sagst, ah ja, das und das kann ich alles machen, ah, aber dann muss ich erst noch vorher, ah, vielleicht ein bisschen abnehmen, ah, vielleicht noch dies, ah, vielleicht noch das. Da sind wir ganz, also gerade wir Frauen sind da echt ganz gut drin, zu sagen, das Leben auf morgen zu verschieben und nicht zu sagen, ja komm, bringe schon ziemlich viel mit und ich versuche es jetzt erstmal, sondern zu sagen, ah, warten wir lieber doch nochmal, bis ich besser vorbereitet bin, egal in welchem Bereich das ist. Und das ist so diese angezogene Handbremse. Und wenn du dann plötzlich sagst, so, nee, ich ergreife jetzt einfach jede Situation und weiß, was ich kann, weil ich mir vielleicht auch mal aufgeschrieben habe, meine vergangenen Erfolge und mir einfach vor Augen geführt habe, was ich eigentlich schon irgendwie geschafft habe, sollte eigentlich jeder mal machen, weil da kommt so viel zusammen in unterschiedlichen Bereichen, da kann man sich denken, Mensch, das habe ich alles gemeistert, das nächste kann ich auch wahnsinnig gut meistern. Und wenn nicht, tut's mir nicht weh. Also ich glaube, auch diese Fehlerkultur ist ganz wichtig, dass wir lernen. Uns bricht es keinen Zacken aus der Krone, wenn uns mal etwas nicht gelingt, weil das hemmt uns daran, diese Perfektion hemmt uns daran, wirklich einfach erstmal zu versuchen. Es ist komplett okay, wenn es dann nicht funktioniert, aber du hast es versucht und du hast was dabei gelernt. Und dann kannst du plötzlich viel ungebremster vorangehen. Und ich war früher echt irre schüchtern und zurückhaltend. Yo. Das hat jeder irgendwie zu mir gesagt und mittlerweile, Mensch, habe ich meine eine Heidenfreude dran, setz mich in einen Verhandlungsraum mit 10 CEOs und ich habe eine Freude, denen meine Meinung zu sagen, durchzusetzen. Also das hat sich komplett geändert.
Hast du da noch so abschließend ein, zwei Tipps, die dir wahnsinnig geholfen haben auf deinem Prozess?
Puh, ein, zwei Tipps. Du meinst jetzt im Bereich selbstbewusster werden? Oder?
Ja, und das auch so in Verbindung mit ja, erstmal im Bereich Selbstbewusstsein und danach noch ein, zwei Tipps im Bereich Ernährung.
Ah, okay. Also Selbstbewusstsein heißt, also ein Tipp und eine Regel, die ich mir damals selber auferlegt habe, war immer die Hand heben. Wenn jemand fragt, ah, wer möchte denn das und das machen, auch wenn du es dir vielleicht nicht zutraust, sagst du, yes, ich mach das. Chancen ergreifen. Wenn es eine sinnlose Sache ist, musst du es nicht machen. Aber lass dir keine Chance entgehen, nur weil du Angst davor hast. Weil da, wo deine Angst sich versteckt, da ist eigentlich das größte Wachstumspotenzial. Und handheben auch in Meetings. Also in Gesprächen, Meetings, als Gast in Vorträgen. Da wird am Ende oft gefragt, so hat noch jemand Fragen? Und hatte ich natürlich nie Fragen, weil ich war ja schüchtern. Und habe mich später dann gezwungen, einfach immer meinen Senf dazu zu geben. Immer noch was zu sagen. Einfach als Übung. Das hat wirklich viel geholfen. Und im Ernährungsbereich die Fettverbrennung trainieren, indem man erstmal nicht mehr die ganze Zeit snackt, sondern 3 Mahlzeiten am Tag isst. Da lernt der Körper wieder auf eigene Reserven zuzugreifen. Und das hilft auch irre bei der Konzentration. Wenn du eine aktive Fettverbrennung hast, dann hat dein Gehirn auch zwischen den Mahlzeiten eine gute Energieversorgung. Also wenn wir jetzt im ketogenen Bereich sind, das wäre ein eigenes Thema. Das Gehirn kann Glucose oder Ketonkörper als Energiequelle verwenden. Aber deine Muskulatur und dein Körper ist auch zwischen den Mahlzeiten mit Energie versorgt, wenn du eine gut trainierte Fettverbrennung hast. Und das schaffst du, indem du das Snacken einmal weglässt und erstmal dich auf 3 Mahlzeiten fokussierst. Und wenn du dann zusätzlich noch was tun möchtest für so ein Stoffwechseltraining, ist es sinnvoll, mal die Kohlenhydrate runterzuschrauben. Weil dann kommt man nämlich in diesen Zustand der Ketose, die ich gerade erwähnt habe. Und dann lernt das Gehirn einen zweiten Energieträger kennen, die Ketonkörper. Und die machen ein bisschen wacher, die machen satter. Und wenn man mal für, weiß nicht, 4 Wochen spaßeshalber so eine ketogene Ernährung ausprobiert, kann man den Stoffwechsel irre gut trainieren und erlebt einen ganz neuen Konzentrationszustand durch die Ketonkörper als Energiequelle fürs Gehirn.
Cool, danke.
Gerne, gerne.
Und danke für deine Zeit.
Ja, hat Spaß gemacht.
Also alles, was über dich gibt, Foodpunk natürlich, aber auch Selbstbewusstsein geht durch den Magen. Wird alles in die Shownotes rein verlinkt und genau, hier ist es nochmal. Und alles Gute weiterhin.
Dankeschön, dir auch.
Vielen Dank für die Einladung. Und ganz viel Ruhe, auf dass du in der Ruhe den Genuss findest und nicht sagst, oh Gott, was mache ich jetzt?
Nein, das hatte ich früher. Habe ich nicht mehr. Kann super 3 Wochen lang nichts machen, in der Theorie.
Cool.
Ja. Okay. Cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ebenso.
Tschüss. Tschüss.
Hey, danke, dass du das Interview bis ganz zum Schluss angehört hast. Und falls du dich öfter von spannenden Persönlichkeiten inspirieren lassen möchtest, dann abonniere doch diesen Fahrtenbuch-Podcast auf Spotify und iTunes. Und wenn du uns unterstützen möchtest, noch mehr Menschen zu inspirieren, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen. Das hilft uns wahnsinnig weiter. Dann wird der Podcast nach oben gerankt und immer mehr Menschen können inspiriert werden. Hast du noch Gedanken oder Impulse zu diesem Interview? Oder hast du vielleicht einen Wunsch-Interviewpartner, den du hier im Fahrtenbuch-Podcast unbedingt mal hören willst? Dann schreib mir eine E-Mail. podcast@tobias-schmidt.com. Abonnier mich auf Instagram, tobias-schmidt-official, und so können wir im Kontakt bleiben. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute für deinen Weg, für deinen eigenen Fahrtenbuchweg, und freue mich aufs nächste Mal. Dein Tobi.